Warten. Ja, liebe Geschwister, ich will euch ganz herzlich begrüßen heute Abend zur Versammlung. Aber nicht nur euch, sondern wir wollen auch begrüßen die Geschwister Neufeld, Viktor und Lisa aus Deggendorf, die jetzt heute noch angekommen sind, und die Ingrid Krommer dürfen wir begrüßen. Wir begrüßen natürlich auch unsere Geschwister, die per Telefon wieder zugeschaltet sind. Und noch eine Ergänzung, Johannes, wir wollen auch die Geschwister begrüßen, die irgendwann die nächsten Tage, Wochen, Monate vielleicht diesen Vortrag auf CD nochmal nachhören. Und der Herr schenkt das Wachstum und die Auferbauung aus seinem Wort, aus seinem Vortrag, und so wird es auch für diejenigen zum Segen sein. Wir haben diese Woche einen Vortrag vom Daniel gehört über das Wort unmöglich. Und da geht mir eine Sache, ist mir dort ganz, ganz wichtig geworden, dass Gott nicht lügen kann, dass es ihm unmöglich ist. Und da wir wissen, dass alle Schrift Gottes Wort ist, ist auch klar, dass die ganze Schrift hundertprozentig Wahrheit ist, dass da jeder Buchstabe erfüllt werden wird. Und wer die Wahrheit und das Wort ist, das wissen wir auch alle. Und das ist eine große Gewissheit. Mit diesem Gedankengang dürfen wir auch an das Thema des heutigen Abends herangehen. Zeitprophetie für das Ende des gegenwärtigen Äons. Prophetie für den einzelnen Glaubenden. Hierzu lese ich als Einleitung eine Stelle aus dem Römer, Römer 16, Vers 25 bis 27. Dem aber, der euch zu stärken vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in die Äonen. Amen. Ich bete noch zu Anfang. Ja, Vater, hab du Dank, dass wir diese Wahrheit haben dürfen. Gerade in einer Zeit, wo der Wahrheitsgehalt in unserem Umfeld, überall in den Nachrichten, in den Medien immer weiter abnimmt. Danke, dass wir dein Wort haben als feste, dass es ein Fundament ist, was nicht ins Wanken gerät, obwohl der Zeitlauf immer mehr ins Wanken kommt. Danke, dass wir das wissen und erkennen und glauben dürfen. Und so bitte ich dich jetzt auch, dass du dem Albrecht die Freimütigkeit für die Verkündigung schenkst, dass er deine Wahrheit hier heute Abend uns auslegen und bekannt machen darf. Ich danke dir, dass wir diese Verkündigung hier haben. Amen.
Amen.
Wir singen zu Anfang das Lied 545, 545, alle Strophen.
Thank you.
Guten Abend, liebe Geschwister. Wir danken unserem Gott und Vater, dass wir wieder unter seinem Wort zusammen sein dürfen, in Gemeinschaft und in Gebet. Und ich darf euch wieder bitten, heute Abend in euren Herzen mitzuringen im Gebet, dass das Geheimnis des Christus so geredet wird, wie es geredet werden soll. Wir sind da in guter Gesellschaft, auch Paulus, ja, der wie kein anderer dieses Geheimnis erfasst und gepredigt hat, die Gemeinde darum bittet. Zweimal in ganz ernsten Worten in Epheser 6, Vers 19, glaube ich, und folgende, und Kolosser 4, 3 bis 4. Heute Abend haben wir zwei ganz gegensätzliche Themen. Auf der einen Seite soll es um das Ende des gegenwärtigen Äons gehen und zum anderen auch um Prophetie, die in unser ganz persönliches Leben hineinspricht. Und ich habe mir echt bis hinein in die Freizeit Gedanken gemacht, ob man solch eine pädagogische Unmöglichkeit tun dürfe, zwei so extreme Themen in eine Stunde reinzunehmen. Und ich habe mich dann an den beiden Thessalonicher Briefen getröstet, denn der Paulus macht genau das in diesen Briefen, indem er von ganz persönlichen Ermahnungen spricht, er auch Dinge anspricht, die dort in der Gemeinde noch in Unordnung waren, und gleichzeitig spricht er über das Ende dieses Äons. Und ich möchte jetzt auch, und das mache ich wirklich ganz bewusst, die Zeitprophetie an den Anfang setzen und das Persönliche dann in den zweiten Teil nehmen, weil mir ist am wichtigsten, dass ihr das mitnehmt heute Abend, ja, was der Herr dem Paulus an ganz persönlichen prophetischen Aussagen für dich und mich in das Geheimnis des Christus gepackt hat. Da die Versammlung Gottes, das haben wir mehrfach in vielen Diensten, auch in dieser Woche gehört, auf das Hören eingestellt ist und ihre Erwartung zunächst einmal allein der Christus ihr Haupt ist und nicht das, was auf der Erde am Ende des Äons ablaufen wird, sind die prophetischen Aussagen bei Paulus insgesamt auf einen sehr kleinen Raum zusammengedrängt, wenn man das rein von der Anzahl der Worte her betrachtet. In etwas größerer Breite geht er nur im zweiten Thessalonicher Brief darauf ein. Und wir werden daher heute auch wirklich nur ganz wenige Linien ziehen. Denn der Tag des Herrn würde locker eine ganze Freizeit füllen mit all den vielen Aussagen der Schrift zu diesem großen Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes. Paulus Anlass, in den Thessalonicher Briefen auf den Tag des Herrn einzugehen, waren neben der Belehrung für die Gemeinde natürlich auch Irrlehren, die schon damals die Versammlung erschütterten. Und das sehen wir gerade in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 3. Damit möchte ich beginnen. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 3. Paulus nennt gleich zwei Themen, die man auseinanderhalten muss. Er sagt, wir bitten euch aber, Brüder, a, wegen der Ankunft oder der Gegenwart, also der sichtbaren Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, und b, unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Entrückung des Leibes Christi. Ja? Also in einem Vers zwei Ereignisse, die für die Gemeinde wichtig sind, auseinanderzuhalten. Im zweiten Vers warnt er die Thessalonicher vor Irrlehren, die behaupteten, der Tag des Herrn sei damals schon da gewesen. 2. Thessalonicher 2, 2 und 3 sagt er dann weiter, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet, in der Gesinnung oder aus der Fassung gebracht werdet, noch erschreckt. Erstens, weder durch Geist. Interessant, das steht am Anfang. Zweitens, noch durch Wort. Drittens, noch durch Brief als durch uns. Als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn zuerst wird der Abfall kommen und geoffenbart werden der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Die Warnung Paulus gilt auch an uns, dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen durch allerlei Theorien und Geisteinwirkungen, die uns von den klar bezeugten, wirklichen biblischen Linien abbringen wollen. Die Verführer benutzen natürlich für uns die Schrift hauptsächlich, um das zu tun. Und dazu tritt Satan als Engel des Lichts auf und seine Diener kommen in der Gestalt von Predigern des richtigen Evangeliums, um das zu tun. Siehe die Stellen 2. Korinther 11, 1 bis 4 und die Verse 14 und 15 dort. Johannes hat uns seit Morgen auch schon auf diese Stellen aufmerksam gemacht. Durch ungenügende Kenntnis der Schrift werden viele Kinder Gottes leichte Beute der Verführungen. Die falschen Botschaften werden auch viel gerne aufgenommen als die richtigen. Paulus schreibt dazu in 2. Timotheus 2, 16 bis 19. 2. Timotheus 2, 16 bis 19. Die ungöttlichen leeren Geschwätze bedeutet auch Reden über Nebensachen, aber vermeide, denn sie, das heißt die Menschen, welche solche Geschwätze führen, werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie der Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher zerstören. Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass der 2. Timotheusbrief wohl einer der letzten Briefe des Paulus war und der 2. Thessalonicher Brief sein zweiter für uns überlieferter Brief, das heißt, der ganze Predigtdienst Paulus zwischen diesen beiden Daten liegt, ja, dann können wir uns vorstellen, wie gefährlich das damals auch schon für die Gemeinde war, sich von allen möglichen Scharlatanen irreführen zu lassen. Und wie viel mehr würde Paulus hier mit vielen, vielen Worten uns heute ermahnen, ja, wenn er unter uns wäre, ja, damit wir an der Stelle aufpassen. Und so können wir jedem Gotteskind nur raten, die ganze Schrift möglichst schnell zu verinnerlichen, ja, um hier gewappnet zu sein. Aus diesem Grund hat Paulus klärende Worte geschrieben und auch verkündet. Im 1. Thessalonicher Brief zur Entrückung der Versammlung als Schwerpunkt, dann, dass sie die absolut im Vordergrund stehende Erwartung der Versammlung ist. Und ich sehe darin auch eine heilsgeschichtliche Anordnung, ja, denn er kommt dann im 2. Brief, dem 2. Thessalonicher Brief, auf den Tag des Herrn drauf zu sprechen. Und der ist ja nach der Entrückung. Ja. So ist im 1. Brief etwas über die Entrückung gesagt und im 2. Brief über den Tag Jahwes, wenn man das hebräisch ausdrücken möchte. Und so müsste man es eigentlich tun, damit man die Beziehung zu dem Alten Testament erkennt. Der erste Unterpunkt 6.1 wäre der Mensch der Sünde und das Kommen des Messias. Darum geht es eigentlich in dem 2. Thessalonicher Brief in den betreffenden Versen. Petrus beginnt seine Rede in Apostelgeschichte 2, 11 bis 36 an Israel zu Pfingsten mit einem Zitat aus dem Propheten Joel. Und das ist ziemlich lange sogar. Wenn man das liest, staunt man, wie viele Verse Petrus dort zitiert. Er prophezeit über den Tag Jahwes, einen Gerichtstag über ganz Israel und die Nationen und sagt damit verbunden auch die Ausgießung von Gottes Geist dann auf alles Fleisch voraus. Im Weiteren zitiert Petrus dort Psalmen von David und spricht von der Erfüllung dieser Worte in Jesus, den sein Volk mit Hilfe der Römer ans Kreuz gebracht hatte. Trotzdem, denn es war Gottes zuvorbestimmter Plan zur Rettung seines Volkes, macht ihr ihnen, ihr Gott, ein zweites Gnadenangebot. Ja, man kann das darüber denken, wie man möchte. Es war auf jeden Fall eine Sache, die der Herr Jesus direkt vorhergesagt hatte, kurz vor seinem Sterben. Das sind die Verse 37 bis 39 dort. Ich möchte jetzt einen Teil seiner Rede lesen. Eigentlich würde ich gerne das Ganze tun, aber das würde den Rahmen heute sprengen. Apostelgeschichte 2, 15 bis 21. Denn diese, die da in anderen Sprachen redeten, sind nicht trunken, wie ihr meinet, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich, und jetzt verändert Petrus entsprechend der heilsgeschichtlichen Situation die Weissagung Joels, indem er sagt, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Und sogar auf meine Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich werde, und das kommt, das ist jetzt wichtig für das Verständnis des Tages Jahwes, was jetzt kommt, Vers 19, und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, kommt, der Große. Und jetzt steht dort im Griechischen ein Wort, das man übersetzen kann, der aufleuchtende, glänzende und hervorleuchtende Tag des Herrn. Und es wird geschehen, ein jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das Zitat stammt aus Joel 2, 28 bis 32a. Denn dort hört Petrus auf mit seinem Zitat. Und es ist jetzt wichtig, dass ihr euch zu Hause mal hinsetzt und die ganze Weissagung lest, ja, um den Zusammenhang herzustellen. Der Herr Jesus spricht in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17 und Lukas 21 die Zeit seines sichtbaren Kommens in großer Macht und Herrlichkeit an. Und er nennt unter anderem genau die Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, wie auch Joel. Und dadurch erkennen wir, dass in den Texten aus den Evangelien Joel 2 und 3 vom selben Zeitraum die Rede ist. Und Petrus bestätigt es uns in Apostelgeschichte 2 in der Rede, die wir eben teilweise besprochen haben. Dieser Tag des Herrn oder der Tag Jahwes, so führt nun Paulus in 2. Thessalonicher 2 aus, kommt also nicht bevor erstens der Abfall kommt, zweitens der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart wird. Was dieser Mensch der Sünde machen wird, das beschreibt er jetzt gleich im nächsten Vers. 2. Thessalonicher 2, 4 und 5. Ich lese also praktisch weiter. Wir hatten vorher bis Vers 3 gelesen und ich lese jetzt in Vers 4 und 5 weiter. Und da heißt es, welcher, also der Mensch der Sünde, welcher A widersteht und sich selbst erhöht gegen oder über alles, was Gott heißt oder was ein Gegenstand der Verehrung ist, beziehungsweise was Gott oder ein Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er B sich in den Tempel, das heißt in die heiligen Gebäude des Tempels setzt, Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Also ganz klare Beschreibung, was dieser Mensch der Sünde tun wird. Und jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes in Vers 5, indem er die Thessalonicher: Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Paulus hat also in der kurzen Zeit, es waren nur wenige Wochen, die er in Thessalonik zubrachte, eben den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, obwohl die Glaubenden noch ganz wenig Zeit im Glauben gelebt hatten damals. Wir haben also nicht das Recht, Wahrheiten Gottes zurückzuhalten, bis wir glauben, dass ein Mensch oder eine Versammlung dafür nun reif sei. Gott selber regelt nämlich, dass indem er die Erkenntnis wirkt und sie auch wachsen lässt, wir müssen unabhängig vom aktuellen geistlichen Stand der Glaubenden eben die ganze Schrift bezeugen, weil sonst machen wir uns schuldig. Und Paulus, wir hatten die Stelle, glaube ich, gestern Abend gelesen in Apostelgeschichte 20, wo Paulus sagt: Ich bin rein am Blute aller, ja, indem ich eben den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt habe. Ob die Zuhörer das angenommen haben oder nicht, das ist nicht mehr der Verantwortungsbereich des Paulus. Aber wehe, wenn die, die das Wort verkündigen, Dinge weglassen oder Dinge hinzufügen. Konkret für das Ende des Äons ergeben sich nach Paulus Worten, die wir bisher gelesen haben, in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 5. Erstens, es muss eine herausragende Person auftreten, die sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt und ein Gegenstand der Verehrung ist. Angenommen, wir stellen uns mal in die Situation, wir würden das wirklich erleben, ja? Dann achten wir jetzt mal, was der Paulus über den Menschen der Sünde sagt. Zweitens, diese Person wird sich in den Tempel Gottes setzen. Daher muss drittens, logischerweise, ein Tempel in Jerusalem vorhanden sein, in den er sich auch wirklich hineinsetzen kann. Denn der Paulus hat natürlich vom Tempel in Jerusalem gesprochen, der stand ja damals noch, als er den Thessalonichern gepredigt hat und später geschrieben hat. Viertens, es muss auch wieder ein Opferdienst stattfinden, wie wir aus Daniel 8, 9 und 11 entnehmen können, denn dort wird uns gesagt, dass der kommende Fürst, wie Daniel sich ausdrückt, Schlacht- und Speisopfer aufhören lässt. Ja, da muss es also wieder installiert sein. Das heißt, daraus entnehmen wir, was der Mose längstens in 5. Mose 30 geschrieben hat, dass Israel zunächst einmal zu der Ordnung Moses zurückgebracht wird. Und von dort weg kommt dann der Abfall und auch das Annehmen des Messias. Und wenn wir da genau hinschauen, dann merken wir, dass zum Zeitpunkt des ersten Kommens Gott genau nach dem gleichen Prinzip verfahren ist. Denn der Johannes der Täufer, der hat sein Volk nichts anderes als zurückgebracht zu der Ordnung Moses. Ja? Sie mussten umkehren und ihre Sünden loswerden, wirklich loswerden. Und dann war, wenn sie sich dieser Prozedur unterzogen haben, dann waren sie vorbereitet auf das Kommen des Messias. Und warum sollte Gott seine Methodik ändern? Er ändert sich nicht. Also wird am Ende, wenn dann wirklich Israel als Ganzes umkehren wird, zunächst einmal genau das Gleiche ablaufen. Sechstens, ich habe einen Punkt vergessen. Also es muss viertens wieder ein Opferdienst stattfinden, wie man aus Daniel 8, 9 und 11 entnehmen kann. Fünftens, er, dieser Mensch, wird sich selbst als Gott darstellen. Also nicht als Vertreter Gottes oder Stellvertreter oder oberster Stellvertreter Gottes, sondern als Gott. Sechstens, dieser Mensch muss als Konsequenz von Israel anerkannt werden. Weil sonst würde kein Mensch die Erlaubnis bekommen, sich einfach in den Tempel zu setzen und dort den Opferdienst aufhören zu lassen. Er muss also eine Person sein, die zunächst von Israel akzeptiert wird. Schrifthinweis, Johannes 5, Vers 43. Ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Stelle, weil der Herr Jesus dort von seiner Ablehnung spricht, ja, und er folgendermaßen argumentiert. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmet mich nicht auf. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Der Herr Jesus sprach in Matthäus 24 von vielen Messiasen und von vielen falschen Propheten. Und hier spricht er zusätzlich von einem, der kommen wird in seinem eigenen Namen und sagen wird, er sei es. Und den, sagt der Herr Jesus, den werdet ihr annehmen. Und das ist für mich, ja, sage ich jetzt ganz bewusst, im Kern der Abfall, von dem Paulus im 2. Thessalonicher 2, Vers 3 spricht. Ja, wer soll denn abfallen? Natürlich fallen viele Christen vom Christentum ab. Aber das ist doch nicht der Abfall, von dem der Paulus hier spricht. Ja, das kann nicht sein. Also für mich kann das nicht sein. Ihr dürft gerne anderer Meinung sein darüber. Denkt mal einfach darüber nach. Zum Tag des Herrn selbst schreibt Paulus noch die bekannten Worte im Anschluss an die Botschaft von der Entrückung in 1. Thessalonicher 5, 2 und 3. 1. Thessalonicher 5, 2 und 3. Wir erinnern uns, er hatte vorher in den Versen Kapitel 4, 13 bis 18 von der Entrückung gesprochen. Ja? Und jetzt kommt danach was wir jetzt lesen. Denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn, der Tag Jahwes, also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Genauso sagen es auch die Propheten. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen.
Wer ist der Sie?
Kommt gleich. Den Menschen der Sünde müssen wir nach den Aussagen Paulus hier und in 2. Thessalonicher 2 im Umfeld Israels sehen, denn sonst könnte er sich nicht in den Tempel Gottes setzen. Ob er nun Jude oder aus den 10 Stämmen ist oder Proselyt, das ist völlig nebensächlich. Aber er muss im Umfeld Israels bekannt sein. Ja, das ist ziemlich klar. Nach 1. Thessalonicher 5, 2 und 3 muss sich Israel in Sicherheit wiegen. Ja, es muss also tatsächlich ein Zustand auf der Erde, zumindest in Israel und seinem Umfeld sein, sodass Leute auf die Idee kommen zu sagen, es sei Friede und Sicherheit. Denn wenn ein Staat auf der Welt nicht in Sicherheit lebt, dann ist der jetzige Staat Israel. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Ich möchte euch wärmstens empfehlen, einmal Hesekiel 38 und 39 sowie Sacharja 14 zu lesen, denn dort werden ebenfalls Geschehnisse im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn beschrieben. Es muss nach Paulus Worten zu dieser Zeit eine gewisse Befriedung im Nahen Osten herrschen, denn Und jetzt gehe ich nach Hesekiel 38, soweit seid ihr mit dem Kapitel sicher vertraut. Kommt der Gog, der in Hesekiel 38 und 39 aus dem äußersten Norden eine Menge Völker mit sich führend, ja, in einem gewissen Überfall. In Hesekiel 38, Vers 10 lesen wir, dass der Gog einen bösen Anschlag ersinnt. Ja, das heißt, er wird einen Anschlag auf Israel ausführen. Man kann dort nachlesen, dass selbst die um Israel umliegenden Völker dort total verwundert sind, warum der Gog das überhaupt macht. Sie sagen, bist du gekommen, um Beute zu rauben? Ja, also sie rechnen gar nicht mit dem Überfall, den der Gog da ausführen wird. Leider kann ich nicht weiter darauf eingehen. Und wenn wir jetzt noch an unseren Herrn Jesus denken, was er auch in den Tagen seines Fleisches gesagt hat, dann wissen wir, dass vor dem Kommen des Tages des Herrn und des Messias es sein wird wie in den Tagen Noahs. Und die Leute, die zu den Tagen Noahs gelebt haben, da hat kein Mensch mit der Flut gerechnet. Ja, also mit einem Totalzusammenbruch hat kein Mensch gerechnet. Und in den Tagen Lots genauso. Denn die Schwiegersöhne Lots, obwohl der ein Gerechter war, ja, die haben ihn ausgelacht, als der ihnen gesagt hat, dass am nächsten Morgen die Stadt praktisch in Feuer aufgegangen sein wird. Mann, sagt Paulus, das heißt, würde ich jetzt sagen, aus dem Zusammenhang, genauer Israel wird sagen, Friede und Sicherheit. Und dann kommt das Verderben des Tages Jahwes über sein Volk. Und weiter gilt, dass es dann in Israel so sein wird, wie es auch zur Zeit des nahe bevorstehenden Gerichts über Jerusalem durch Nebukadnezar und auch schon früher war, dass die falschen Propheten und Priester das Volk in Sicherheit wiegten und sie haben immer die bekämpft, die Israel Gericht und Umkehr zu ihrem Gott gepredigt haben. Dazu möchte ich ein Beispiel nehmen von den vielen, vielen, die wir jetzt dazu lesen könnten. Das ist Jeremia 6, 13 und 14. Denn von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten sind sie allesamt der Gewinnsucht ergeben. Vom Propheten bis zum Priester üben sie Falschheit. Und sie heilen die Wunde der Tochter meines Volkes leicht hin und sprechen, Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. Ich werde jetzt noch ein paar Stellen einfach nennen und wer möchte, kann die mitschreiben oder nachher von der CD herunter die Stellen einmal nachlesen. Jeremia 8, 8 bis 11. Jeremia 23, 9 bis 15. Jeremia 28. Hesekiel 13. Und dort ganz besonders die Verse 9 und 10. Zephania 3, 1 bis 4. Jesaja 29, 13 und 14. Ja, diese Stellen mal lest, dann bekommt ihr einen Eindruck, wie das damals war. Und man bekommt gleichzeitig den Eindruck, dass die Propheten das beschreiben, was dann unmittelbar dem Tag Jahwes vorausgehen wird. Paulus nun, wir kehren zurück zum zweiten Thessalonicher Brief, spricht nun weiter von dem Gesetzlosen in 2. Thessalonicher 2, 8 bis 12. Und dann, sagt er, wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus verzehren oder hinwegtun wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Gegenwart oder Ankunft. Ihn, dessen Ankunft, also die Ankunft des Gesetzlosen, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem oder in jeder Art von Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft oder eine Wirksamkeit des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. In diesen Versen beschreibt Paulus den Zusammenhang zwischen dem Menschen der Sünde, den er hier an der Stelle den Gesetzlosen nennt, und dem Kommen des Herrn Jesus, des Messias Israels. Er wird geoffenbart, das heißt, sein wahres Gesicht ist zunächst nicht erkennbar. Er wird direkt durch Satan intronisiert und mit Macht ausgestattet sein, indem er durch seine Kraft Wunder der Lüge bewirkt und jede Art von Betrug. Gott wird seinerseits eine Kraft des Irrwahns senden, sodass Israel und die beteiligten Nationen der Lüge glauben werden. Offenbarung 13 schildert das Auftreten des Tieres und seines falschen Propheten. Von dieser globalen Verführung redet dann auch Offenbarung 16 im sechsten Schalengericht. In Vers 13 dort redet die Offenbarung vom Drachen, dem Tier und dem falschen Propheten. Und diese Verführung, die wird ähnlich ablaufen wie die zur Zeit Ahabs, als der nach Ramoth-Gilead gehen sollte, um dort zu fallen. Wenn ihr diese Geschichte mal nachlest in 1. Könige 22, dann bekommt ihr einen Eindruck, wie sowas abläuft. In Offenbarung 16 lese ich jetzt die Verse 12 bis 16. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Und ich sah aus dem Munde des Drachen, das ist der Satan, und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Und jetzt kommt wieder eine Synchronisation, sodass man versteht, dass die Offenbarung hier an etwas aussagt, was an früheren Stellen so kommentiert ist: Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der da wacht und seine Kleider verwahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sähe. Und er, Vers 16, und er versammelte sie an einen Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Armageddon, das heißt Berg Megiddo, wenn man das übersetzt. Und das liegt in Israel. Und wir sehen an dieser Stelle auch, dass das ganze Endgeschehen sich auf den Nahen Osten konzentriert. Ja. Und es ist weder in Rom noch in New York oder sonst wo auf der Welt, wo diese Dinge ablaufen würden. Und wir können auch nicht den Tempel als geistliches Gebilde sehen, in den sich der Mensch der Sünde reinsetzen wird, sondern das muss das Gebäude des Tempels sein, der aber noch gebaut werden muss. Hier in Vers 14 in Offenbarung 16 sehen wir drei Geister Zeichen tun, und die Könige des ganzen Erdkreises zum Kriege zu versammeln. Das heißt, es braucht dazu Geisteseinwirkung. Nicht einfach durch menschliches Zureden, sondern es braucht Geisteseinwirkung. Und das gehört zu den Zeichen und Wundern der Lüge, über die der Paulus in 2. Thessalonicher Vers Kapitel 2, Vers 9 gesprochen hat. Und sie führen dann zu dem letzten großen Krieg in Offenbarung 19, 11 folgende gegen den Reiter auf dem weißen Pferd, den Messias Gottes. Wenn der Gesetzlose nach 2. Thessalonicher 2, 8 offenbar wird, dann ist auch die Gegenwart, das heißt das Kommen des Messias, auf die Erde ganz nahe. Denn er wird den Gesetzlosen töten durch den Hauch seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Gegenwart. Wenn er also auf der Erde gegenwärtig sein wird, dann passiert es. So erklärt es Paulus. Dieser Zeitpunkt ist uns in Offenbarung 19, 11 folgende berichtet. Das Kapitel, welches uns das Kommen des Herrn als Reiter auf dem weißen Pferd zeigt. Auf dieses Ereignis, die Offenbarung Jesu Christi auf Erden, zielt alles hin, was uns in dem ganzen Buch vorausgehend gesagt ist. Also in den Kapiteln 1 bis 19, Vers 10. Ja, all das, was da geschrieben steht, zielt auf das Kommen des Messias hin. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 29 und 13, 29 und 30, alsbald nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Es wird also sichtbar werden. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes Israel nämlich. Und sie, also die im Land Israel, werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und wenn wir jetzt da vergleichen, die Versammlung hört den Ruf, ja, der zunächst einmal die Gräber der Heiligen öffnet, ja, und dann die Lebenden verwandeln wird. Die Gemeinde sieht zunächst nichts. Also sehen wir hier die zweierlei Arten, wie Gott mit seinem Volk und der Gemeinde umgeht. Wir sehen auch hier die genauen Zeichen, die dem unmittelbar sichtbaren Kommen des Herrn Jesus vorausgehen. Und die Zeichen lesen wir genauso bei Joel, bei Hosea, bei Zephania und Sacharja. Von der großen Drangsal übrigens spricht auch Jeremia gleich zu Beginn des großen Wiederherstellungsabschnitt in den Kapiteln 30 bis 33. Die Stelle möchte ich auch noch lesen. In Jeremia 30, 7 bis 10. Wehe, denn groß ist jener Tag ohne Gleichen und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Und wenn wir in der Prophetie Jakob lesen, dann müssen wir dafür die 12 Stämme Israels einsetzen. Doch wird er aus ihr gerettet werden, Jakob. Denn es wird geschehen an jenem Tage, spricht Jahwe der Heerscharen, dass ich sein Joch von deinem Halse zerbrechen und deine Fesseln zerreißen werde. Und Fremde sollen ihn, das ist Jakob, nicht mehr dienstbar machen. Ja, der Letzte, der Israel dienstbar macht, das ist der Mensch der Sünde, haben wir eben gelesen. Ja. Und der, den sie anstelle des Sohnes Gottes annehmen werden. Sondern sie werden Jahwe, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken werde. Und du, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht Jahwe, und erschrick nicht Israel, denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und deinen Nachkommen oder deinen Samen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft. Und Jakob wird zurückkehren und ruhig und sicher sein, und niemand wird ihn aufschrecken. Dann erst wird die echte Befriedung für das Volk Gottes sein. Nicht vorher. Vorher wird es ein Scheinfriede sein, von dem sie sagen, dass Friede Unsicherheit sei. Und danach folgt auch das Gericht über die Nationen, wie man das dann in Joel 3, 2 und 12 und in Matthäus 25 nachlesen kann, ab Vers 31. Wir sehen, wie sich die verschiedenen Beschreibungen an unterschiedlichen Büchern in der Schrift zu einem großen Gesamtbild harmonisch zusammenfügen. Und wir haben jetzt ja nur einen verschwindenden Teil an den vielen roten Linien betrachten können, die es dazu in der Schrift gibt. Eine Bemerkung möchte ich noch zu dem Aufhaltenden machen. Ja, da warten ja vielleicht die einen oder anderen schon da drauf. Aber ich tröste euch, es kommt nichts Neues. In 2. Thessalonicher 2, 5 bis 7 ist einmal von was zurückhält und nur ist der, welcher zurückhält, dass nämlich der Mensch der Sünde geoffenbart wird. Und dazu gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, weil Paulus an dieser Stelle keine exakten Angaben dazu macht. Aus dem Text geht allerdings hervor, dass die Thessalonicher offenbar genau wussten, was oder wen Paulus meint in Vers 6. Und da ich jetzt, und das mögt ihr mir bitte verzeihen, keine gesicherte Erkenntnis habe, bin ich auch nicht darauf eingegangen und ich will auch keine Spekulationen darüber machen, obwohl es auch für mich sehr viele plausible Erklärungen für das Aufhaltende gibt oder für den, der da aufhält. Aber es ist uns nicht explizit gesagt, der ist's, der aufhält. Ja. Und deshalb verzeiht mir, wenn ich da mich nicht wesentlich dazu äußere, außer dass ich Folgendes sage. Im Übrigen, wenn wir die Informationen, die wir in 2. Thessalonicher 2 und sonst in der Schrift haben, zeigen diese allein schon unmissverständliche Indizien an, die mit der Offenbarung des Menschen der Sünde einhergehen. Die hat Paulus ganz genau beschrieben. Etwa, dass ein Tempel da sein muss, vorher, bevor er offenbar wird und so weiter. Weil Paulus sich nicht genauer über diesen Punkt äußert, ist es für uns, den Leib des Christus, auch offensichtlich keine weitere und genauere Kenntnis notwendig. Ja? Ihr könnt jetzt sagen, das sei eine Ausrede, das akzeptiere ich auch. Ja? Aber wenn wir genau wissen müssten, was oder wer aufhält, dann wäre es geschrieben. Die anderen Indizien, die sind ganz genau nachprüfbar. Wenn einer kommt und sagt, ich bin Gott, wenn er sich dann auch noch in den Tempel setzt, ja, das reicht dann auch. Für uns die Gemeinde ist die einzig entscheidende Erwartung das Kommen unseres Herrn und Hauptes. Und deshalb sagt Paulus in Philipper 3, 20 und 21, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Und was sagt er jetzt? Er sagt nichts über das, was dabei auf der Erde vorgehen wird, sondern der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit dem er auch vermag, sich das All zu unterordnen. Und in Kolosser 3, Vers 4 sagt Paulus, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werden wir zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das heißt, die Entrückung geht eindeutig dem Tag Jahwes vorne raus. Und deshalb kriegen wir dann zum Beispiel auch ganz direkt mit, wer den Menschen der Sünde aufhält, wenn wir bei ihm sind. Ja, spätestens dann. Und es reicht uns auch. So, jetzt möchte ich zum zweiten Teil übergehen noch. Und wir singen jetzt dazwischen als Übergang aus dem Lied 698 die ersten beiden Strophen. Ja, jetzt dürfen wir noch einmal ganz woanders hinschalten. Und ich habe mich sehr gefreut über den Dienst von unserem lieben Johannes heute Morgen, der zu den Anfängen unseres Glaubens einmal zurückgegangen ist, um uns zu erinnern, was da damals eigentlich so abgelaufen ist. Und genau das Gleiche möchte ich jetzt von einem ganz anderen Hintergrund her, ja, beleuchten, indem wir uns über Prophetie für den einzelnen Glaubenden einiges von Paulus sagen lassen möchten. Natürlich können wir der Zeit halber, und es ist ja schon 9 Uhr, der Arthur Wohl wird jetzt sagen, am Originalchronometer Gottes wäre es erst 8 Uhr. Ja, man soll ja die Geschwister nicht kopieren, und so möchte ich mich trotzdem zeitlich möglichst kurz fassen. Aber es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, diese Dinge auch zu lesen. Ich möchte jetzt das Eingangswort, das Motto dieser Vortragsreihe nicht noch einmal lesen in Römer 16, sondern nur darauf hinweisen, dass Paulus dort vom Glaubensgehorsam gesprochen hat. Ja, und wir haben heute Morgen auch gehört, wenn Gott in das Leben eines Menschen tritt, dann kommt er mit seinem Geist vorher hinein und bereitet das Evangelium, das dieser Mensch dann nachher hört, vor, sodass der dann sozusagen das Amen oder das Ja zu dem Gehörten spricht. Reagieren kann. Dass er reagieren kann. Und ich weiß nicht, welcher Bruder den Ausspruch geprägt hat, der Mensch ist weder aktiv noch passiv, sondern reaktiv, indem er auf das Reden Gottes antwortet, ja, in seinem Gehorsam. Ja, weil Glaube und Gehorsam sind untrennbar miteinander verbunden. Neben prophetischen Aussagen globaler und universaler Natur enthalten die Briefe unseres Apostels auch Prophetisches, das uns ganz direkt und auch schon heute betrifft. Das allermeiste von diesen Dingen ist Paulus in dieser Form zum ersten Mal geoffenbart worden. Das werden wir gleich feststellen. Um es zu fassen und danach zu erkennen, das heißt praktisch ausleben zu können, benötigen wir noch einmal eine Offenbarung durch den in uns wohnenden Christus und seinen Geist. Wenn wir von einem außenstehenden Menschen sprechen, der vom Evangelium noch nichts weiß, dann haben wir eben festgestellt, dann muss der Geist Gottes zunächst einmal in das Herz reingehen und das vorbereiten. Und wir, die wir vorbereitet sind, bei uns läuft es dann, wenn wir im Glauben wachsen, nicht anders ab. Wir hören ein Wort und merken, Moment mal, jetzt gerade spricht der Herr zu mir. Und dann muss ich wieder gehorsam dem Gehörten sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich zu einer Reaktion aufgefordert werde, hat Gott mir etwas geoffenbart. Sein Geist, der Geist des Christus, der Christus selber, der in mir wohnt. Denn der seelische Mensch, sagt Paulus, nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Warum? Weil es geistlich beurteilt oder unterschieden wird. Das heißt, wenn wir auf einen Weltmenschen, wie wir so sagen, einpredigen, im Worte Gottes um die Ohren hauen, dann bringt es überhaupt nichts, sofern Gott nicht vorher das Herz des Menschen vorbereitet und wir dann in Liebe zu ihm reden. Auch harte Worte unter Umständen. Ja? Denn wir ihm sagen, so, wenn du so weiterlebst, wie du jetzt lebst, ja, dann wird es in einer Katastrophe für dich enden. Kann man durchaus sagen. Und wenn der das hört, merkt, dass es aus einem liebenden Herzen kommt, dann wird er sich vielleicht auch noch dagegen aufbäumen zunächst, aber in seinem Innern sagen, Moment mal, der oder die hat vielleicht doch gar nicht Unrecht, ja, so zu reden. Auch das, was wir eben gelesen haben, ist eine Offenbarung. Ja. Da sagt uns der Paulus erst einmal, Leute, es hat gar keinen Sinn, Geistliches von einem nicht vom Geiste belebten Menschen zu erwarten. Ja. Sind wir auch deshalb vorsichtig und sind wir vor allem barmherzig mit denen, die den Geist noch nicht haben. Wir hatten im Laufe der Tage schon gesagt, dass die Rede des Paulus auf dem Areopag ein ganz besonderes Muster ist, wie Paulus Menschen aus den Nationen angesprochen hat. Denn in der Synagoge konnte er auf Gesetz und Propheten zurückgreifen. Die Nationen haben keine Ahnung. Die haben eben nur das, was sie an Gottes Offenbarung sehen, nämlich die Schöpfung Gottes. Und wenn wir die Rede in Apostelgeschichte 17 durchlesen, dann finden wir genau diese Themen dort behandelt, in dieser Rede. Bitte lest sie einmal durch für euch. 22 bis 34 ist es dort. Ich will jetzt nur in kurzen Stichworten sagen, was da drinnen steht. Gott spricht. Der Paulus spricht von dem Gott, der den Kosmos geschaffen hat, dem Herrn, der über die Himmel und die Erde ist. Und er sagt, er wohne nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und er wird auch nicht von Menschenhänden durch religiöse Handlungen bedient. Also alle religiösen Handlungen zählen vor dem Gott nichts. Er gibt allen Leben und Odem und alles zum Leben Notwendige. Und er hat aus einem Blut, nämlich aus Adam, jede Nation der Menschen gemacht und deren Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnung gesetzt. Alles, was Gott tut und getan hat im Sichtbaren, dient dem alleinigen Zweck, Vers 27, dass die Menschen Gott suchen mögen. Das ist die Absicht Gottes, angeregt durch das Gemachte, das vor ihren Augen ist. Das Göttliche, sagt Paulus, ist nicht ein Abbild von Holz und Stein oder Edelmetallen, Dingen, die der Mensch erfinden kann. Und dann fährt er fort schließlich gegen Ende seiner Rede, Gott hat die Zeiten der Unwissenheit nun übersehen und er fordert allenthalben Umkehr eben hin zu Gott, nicht zu Jesus Christus, zu Gott. Ja, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Kosmos richten wird durch einen Mann. Und er nennt nicht einmal, wie der heißt. Ja, er sagt nicht einmal, wer das ist. Er nennt nur den Mann, den er zum Beweis, dass er das tun wird, aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, Gott fordert vorerst weiter nichts vom Menschen als Dank und Anerkennung bzw. Anbetung. Und wir finden genau diese Zusammenhänge in Römer 1, Vers 18 bis 32 und in Micha 6, 6 bis 8 geschrieben. Dort steht es alles. An dieser Stelle scheiden sich damals die Geister. Und wir lesen, dass etliche glaubten und sich zu Paulus gesellten. Die Menschen, die glaubten, die waren eben jetzt vorbereitet für das Evangelium ihrer Rettung. Ja, und wir sehen, dass Paulus hier ganz genau in den zwei Schritten arbeitet, mit denen Gott immer arbeitet. Zuerst geht es um Gottes Erkenntnis und dann Christus Erkenntnis. Gottes Erkenntnis im Sinne des Erkennens des Schöpfers. Und dann als nächstes das Erkennen des Erlösers für die, die er dazu bestimmt hat. Nämlich als es Gott wohlgefiel, ja, ist Paulus gerufen worden. Nicht als er wollte, der wollte ja gar nicht, zum Beispiel. Ja. Der Jeremia wollte auch nicht Prophet Gottes werden. Ja, der Mose wollte nicht das Volk führen. Aber Gott wollte das. Und deshalb hat es Gott auch geschafft, die Leute alle zu überzeugen. Und er wird es mit jedem schaffen. Auch wenn einer da wäre, der sagt, mit mir schafft das nicht, ich lebe jetzt mein Leben, solange es geht. Bruder Geier hatte gern gesagt, dann lauf nur weiter, am spätestens auf dem Friedhof wird dich Gott einholen. Ja. Wir wünschen nicht, ja, dass jemand unter uns wäre, der so denkt, sondern dass er doch dem Herrn zuhört und dann auch den Glaubensgehorsam leistet. Gott offenbart seinen Sohn in den Menschen, den er zu seinem Eigentum und Verwendungszweck ruft. Zu seiner Zeit mit den von ihm gewählten Begleitumständen. Und das ist in dieser Form vor Paulus nicht in dieser Schärfe geoffenbart worden. Also ist es Teil seines Evangeliums. Er sagt in 1. Thessalonicher 2, 13, und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Ja, er konnte von den Thessalonichern das sagen, denn er hat gesehen, dadurch, dass die gehört hatten, geglaubt hatten, wusste er, Gott hat sie erwählt. In 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, da lesen wir, denn sie selbst, die Umliegenden, verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr erstens euch von den Götzenbildern weg hin zu Gott bekehrt habt. Zweitens, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und drittens, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor den kommenden Zorn. Es folgt eine Abkehr von Götzenbildern, eine Hinkehr und eine Dienstbereitschaft zum lebendigen Gott. Und damit untrennbar verbunden eine klare Erwartung des Sohnes Christi aus den Himmeln. Und eine schriftgemäße Verkündigung führt immer zu diesem Ergebnis, denn es ist Gottes Prinzip, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Eine schriftgemäße Predigt wird nicht nur heute verachtet, sondern es wurde sie damals schon verachtet, wie er den Korinthern schreibt. Aber Gott kümmert sich nicht darum. Er segnet die Torheit der Predigt und sein Wort allein macht lebendig. An dieser Stelle ergänzen wir nun mit weiteren prophetischen Worten. Epheser 1, 13 und 14 hat uns Johannes heute Morgen auch schon gesagt, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr erstens gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem ihr auch zweitens, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand des Losteils ist, zur Einlösung, wie man dort besser wiedergeben sollte, des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Hier wird uns offenbart, was noch passiert. Wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist, unmittelbar nachdem wir geglaubt haben. Das heißt, in unserem Herzen das Ja gesprochen haben zu dem, was wir eben hörten. Wenn jetzt einer da sitzen würde, hat uns Johannes heute Morgen erklärt und würde sagen, jawohl, der Herr spricht gerade zu mir, jetzt sage ich ja. Und dann wäre in dem Moment, ja, wäre er Sohn Gottes geworden und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ganz einfach, ohne Ritual, ohne irgendwelches Drumherum. Was geschieht weiter? 1. Korinther 12, 13. Denn auch in einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Auch das passiert instantan mit dem, was wir vorher in Epheser 1, 13 und 14 gelesen haben. Und das ist das ganze Geheimnis der Neuzeugung im Geist. Man kann diese Geschehnisse nicht einfach auseinanderziehen und in getrennte fromme Ereignisse aufteilen. Das geht nicht, sonst tun wir der Schrift Gewalt an. Hören, glauben, versiegelt werden, in den einen Leib des Christus hineingetauft werden, ist ein Vorgang durch Gottes Geist. Und von solchen Menschen offenbart die Schrift nun weiter, wobei jeder Vers wieder eine prophetische Aussage ist. Ja? 1. Korinther 1, 30. Aus ihm aber seid ihr oder habt ihr eure Existenz bekommen in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Geheiligtsein, Erlösung. Bevor wir nun zu den Stellen kommen, die uns noch weiter bezeugen, was gegeben ist und was für Auswirkungen in unserem Leben daraus resultieren, blickt der Paulus auch weit zurück in die Vergangenheit und erklärt uns in Epheser 1, 3 bis 5, dass wir eben vor Grundlegung des Kosmos erwählt worden sind. Ja, und zwar nach dem Wohlgefallen seines Willens und dem Vorsatz, den er in sich selber gefasst hat. Und dabei ist jeder Glaubende gesegnet worden mit jeder geistlichen Segnung. Niemand muss also irgendwo hinrennen und sagen, mir fehlt noch irgendeine Segnung. Und deshalb kann auch niemand sagen, wenn ihr zu mir kommt, dann kriegt ihr die Segnung, die euch noch fehlt. Seht ihr, wie einfach das Evangelium ist? Ja? Wenn wir ganz wieder, der Arthur Muhl hat da gern den Spruch gesagt, wenn wir dumm genug sind, ja, um allem zu glauben, was geschrieben steht, dann wird es ganz einfach. Dann wird es nur schwierig für all die Systeme, die uns in Knechtschaft bringen wollen. Weil da gibt es keinen Ansatzpunkt mehr für Menschenknechtung, ja, wenn wir uns an das Wort halten. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, sowas zu behaupten, wie wir da in Epheser 1 lesen, wenn es nicht der erhöhte Christus, Paulus, zur Verkündigung geoffenbart hätte. Praktisch sehr wichtig ist, dass Gott natürlich mit dem Eigentum, ja, das er sich dann erwählt bzw. in der Zeit gerufen hat, auch tun und lassen wird, was er will. Und das ist manchmal störend für uns selber, ja, weil dann unsere eigenen Planungen zumindest mal hinten angestellt werden, bisweilen oder überhaupt nicht zum Zuge kommen. Ja. Auch das passiert. Aber wir wissen uns in unseres Gottes Hand geborgen und es ist andererseits so, dass sich wie sonst niemand im Kosmos sich jemand um sein Eigentum kümmert. Auch das wissen wir. Wenn wir Gottes Eigentum sind, dann wissen wir, dass er sich um sein Eigentum kümmert. Das heißt, nichts geschieht mit uns, was nicht an ihm vorbeigegangen wäre. Und zwar bevor wir waren. Ist es nicht ein ganz gewaltiger Trost für dich und mich in unserem Alltag? Das heißt, wir sehen auch da diese gewaltigen Wahrheiten, ja, wo man manchmal uns auch als Erkenntnisleute schimpft. Ja. Das ist was völlig einfach Praktisches. Ja. Das heißt, wenn ich das weiß, dann kann ich mich in der Gelassenheit Gottes üben und zur Ruhe kommen in meinem Glauben. Auch wenn vieles Bedrückendes in mein Leben reinkommt. Und viel Leiden unter Umständen, mit dem ich momentan nichts anfangen kann und mich frage, warum erlebe ich das eigentlich? Paulus kann in seinem Trost in dieser Beziehung so weit gehen, dass er in 1. Korinther 3, 21 bis 23 Folgendes sagt, wo sich die Korinther über alles mögliche Äußere gerühmt haben. So rühme sich niemand der Menschen, denn alles ist euer, sagt Paulus. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei der Kosmos oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Das ist die Konsequenz, wenn wir Eigentum Gottes sind, ein Wort direkt für unseren Alltag, mit allen Höhen und Tiefen. Jede Not, jedes Leid, jede unverständliche Führung, aber auch alles Schöne und Erhabene, Erfreuliche, was irgend man noch nennen mag, darf ich aus dieser Perspektive sehen, lernen. Ja, das können wir nicht auf einmal, aber wir können es lernen, weil es so gesagt ist. Paulus begründet es in Vers 23, weil wir Christus gehören, Christus Gott gehört. Ja, wir sehen, es gibt nur diese drei Ebenen. Gott, Christus und dann die Glieder am Leib des Christus. Niemand hat das Recht, sich irgendwo noch dazwischen rein zu schieben mit Kompetenz. Im 2. Timotheus 1,9 lesen wir davon, dass er uns errettet hat, berufen mit heiligem Ruf, und uns eine Gnade gegeben hat vor den Zeiten der Äonen, nach seinem Vorsatz. Ja, auch das ist eine Stelle, die uns gewaltig in die Ruhe bringen kann, wenn wir ganz einfach nüchtern das glauben, was da steht. In Galater 2, Vers 20 lesen wir davon, dass wir zusammen mit Christus gekreuzigt worden sind. Das haben wir dieser Tage schon von allen gelesen und jetzt lesen wir es praktisch von uns selber. Nicht mehr lebe ich, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn du und ich mal in eine Situation kommen, wo wir glauben, wir sind jetzt aus der Gnade gefallen, ja, dann dürfen wir uns den Vers vorlesen, selber. Und ich denke, einige von uns waren schon einmal in so einer Situation, wo sie geglaubt haben, jetzt hat mich Gott womöglich weggeworfen, da habe ich was ganz Dummes getan, habe meinen Vater betrübt, es gibt keine Rettung mehr für mich. Ja. Dann darf ich hinstehen und sagen, jawohl, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus hat hier zusammengefasst, was er im Römerbrief in den Kapiteln 6 bis 8 in aller Breite beschreibt. Mit aller Konsequenz für unser praktisches Leben. Darauf können wir im Detail natürlich jetzt nicht eingehen. Ich möchte nur den Punkt rausnehmen, dass er uns ermahnt, nachdem wir, wie er in den Versen 4 bis 8 sagt, eben mitgekreuzigt worden sind, ja, dass wir uns deshalb auch der Sünde für gestorben achten sollen, rechten sollen. Und das bedeutet, dass er dann in der Ermahnung zu uns weiterreden kann und sagen in Vers 13, ich lese jetzt aber die Verse 11 bis 14, dass das ganz klar rauskommt. Also auch ihr rechnet euch der Sünde für gestorben, Gott aber lebend in Christo Jesu gleichzeitig. Und jetzt sagt er, so herrsche denn die Sünde nicht mehr in eurem sterblichen Leibe, um seinen Lüsten zu gehorchen. Stellet auch nicht eure Glieder der Sünde dar zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern habt euch selbst Gott dargestellt, müsste man es eigentlich wiedergeben, als Lebende aus Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und jetzt können wir jetzt lasst mich mal da einfügen, wenn wir so denken, dann passiert Folgendes, Vers 14, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das heißt, sobald ich vom Geiste neu gezeugt bin, ist der Zwang, sündigen zu müssen, aufgehoben. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich lernen, nicht mehr der Sünde nachgeben zu müssen. Und das ist eine Ermahnung, die da steht. Und diese Ermahnung wird auch einmal, ja, in Augenschein genommen. Denn der Paulus sagt in 2. Korinther 5, dass wir alle vor dem Richterstuhl des Christus zu erscheinen haben. Und dann wird beurteilt, was wir durch den Leib getan haben. Es sei gut oder faulend, heißt es dort wörtlich. Ja. Das bedeutet, es ist nicht wurscht, wie ich hier unten lebe, sondern ich habe dieser Ermahnung Folge zu leisten. Und der Herr verlangt ja nicht etwas von uns, was ich nicht erlernen könnte. Denn er hat mir ja vorher gesagt, warum das eigentlich funktioniert. Weil ich zusammen mit Christus gestorben bin, weil er in mir ist, sein Geist in mir ist, Gottes Geist in mir ist und weil ich mich deshalb der Sünde für gestorben rechnen kann, wenn ich es nun mache. Und wenn ich das tue, dann lerne ich auch der Sünde Widerstand leisten. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann merken wir, dass der Herr Jesus genau in dieser Situation auf der Erde gelebt hat. Er hatte auch das Fleisch der Sünde an sich und er hat, wie sonst niemand, der Sünde nie nachgegeben. Und das können wir lernen. Ja. Wir lernen allerdings, solange wir hier sind. Denn solange wir hier sind, wird auch die Sünde aus unserem Fleisch nicht weichen. Und wer glaubt, er könne sich durch heilige Übungen die Sünde abgewöhnen, ja, der wird entweder im Kloster landen oder in der Klapsmühle. Wer das glaubt und vor allem wer sich das einreden lässt, lasst euch das nicht einreden, sondern glaubt dem Wort, was da geschrieben steht. Und dann kann und dann wird auch in unser Leben Ruhe Gottes einkehren und wir lernen, geistlich zu leben. Amen. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns alles aufgeschrieben hast, was für unser Leben wichtig ist. Und für die Fragen, die wir jetzt noch keine Antwort bekommen, da dürfen wir getrost warten, bis das Vollkommene gekommen sein wird. Und dann werden wir erkennen, wie du uns jetzt erkennst. Und so dürfen wir doch in deine Ruhe eingehen. Und so gib, dass ich und dass wir alle, die wir deine Kinder sind, es lernen, uns der Sünde für gestorben zu rechnen und dir lebend in Christo Jesu. Hab Dank, dass du das möglich gemacht hast und dass du jedem, der diesen Worten glaubt, auch Gnade gibst, sie zu leben. Amen. Amen.
Ja, lieber Albrecht, danke für deinen Dienst. Wir wollen jetzt noch das Lied 1075 singen. 1075.
Thank you.